Ja, ich höre eine andere Stimme. Die sprach: Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Amen. Amen. Wenn man das Neue Testament liest, so wie es normal ist, man fängt vorne an, nämlich im Matthäus-Evangelium. Habe ich mal gemacht, vor vielen Jahren habe ich das erste Mal die Bibel, das Neue Testament, war mein Anfang, durchgelesen. Und dann war ich verwundert, als ich in Offenbarung an diesen beiden Kapiteln ankam. Weil, wenn man das jetzt so liest, das Neue Testament, dann stellt man fest, da wird Babylon so gut wie nie erwähnt. Ist mir nicht aufgefallen, ja. Der Herr hat wenig über Babylon gesprochen. Ja, es gibt zwar Babylon, die erste Stadt, die im Neuen Testament erwähnt wird, ist interessanterweise Babylon. Das ist nämlich im Zusammenhang mit dem Stammbaum. Jesus' Vorfahren kamen auch aus Babylon. Das wird in dem Stammbaum extra erwähnt, sie sind aus Babylon ausgezogen. Aber dann liest du nichts mehr von Babylon. Die ganzen Briefe, die Evangelien, du liest nichts von Babylon. Und dann am Ende, fast auch am Ende von Offenbarung, kommen drei Kapitel, die beschreiben sehr, sehr viel von Babylon. Und Vers 18,4 heißt es sogar: Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Das ist interessant, ja, obwohl es nicht viel darüber geschrieben wird, zeigt uns Offenbarung, Babylon ist wichtig. Es ist wichtig für uns. Und Gott spricht hier sogar eine Warnung aus. Ja. Er sagt, auf der einen Seite kommt heraus und auf der anderen Seite begründet er es auch damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Das heißt, dort zu sein, bringt Schaden. Wenn du teilhast an jemanden Sünden, dann hast du auch ein Problem. Und ich möchte einfach heute Morgen mal ein bisschen über diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, sprechen. Wenn man so eine Aufforderung liest, kommt heraus aus mir, aus ihr, mein Volk. Wie geht man damit um, Meta? Was macht man da, wenn man das hört? Bleibt man daheim? Bleibt man sitzen? Macht man gar nichts?
Man hat keine Gemeinschaft mehr mit ihnen.
Ja, genau. Man kommt raus, würde ich sagen, oder? Das wäre doch die logische Erfolge, wenn hier steht, komm heraus. Ich habe mir überlegt, wie kann man es noch ein bisschen bildlich darstellen? Mit so Beispielen ist immer schwierig, ja, ob das so gut funktioniert. Ich hoffe es. Ich habe mir vorgestellt, wir würden gemeinsam essen, was wir ja regelmäßig machen. Und jemand stellt ein Schild raus, ein Essen ist vergiftet. Was würden wir machen, Birgit? Würdest du gleich hingehen, alle essen, oder was würdest du machen? Mit deinem Schild stände: Vorsicht, ein Essen ist vergiftet. Also ich glaube, das Erste, was wir machen würden, wir würden uns überlegen, ob das auch stimmt, was da steht. Vielleicht würden wir schauen, wer hat das Schild geschrieben. Stell mal vor, da hat so ein krackliger Erstklässler so mit Buchstaben, die nach links und rechts hängen, geschrieben: Vorsichtig, giftig. Wie sehr würden wir das dann ernst nehmen? Wir haben jetzt keinen Erstklässler hier. Ich wollte jetzt die Amelie genommen, aber die ist schon in der Schule, gell? Amelie in 2 Jahren schreibt ein Schild: Vorsicht, eine Speise ist vergiftet. Wäre vielleicht nicht ganz so, hätten wir uns vielleicht nicht so gefürchtet. Aber wenn das jetzt ein vernünftiger Mensch war, der das geschrieben hat, vielleicht steht da irgendeine Unterschrift drunter, jemand, den wir kennen, den wir auch als vernünftig ansehen, ich glaube, wir würden nicht gleich essen. Wir würden uns überlegen, welche Speise ist giftig. Warum bringe ich das Beispiel? Diese Verse: Kommt heraus aus mir, mein Volk. Wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? War ich das? Kaiser, hast du das geschrieben? Gott selber hat es geschrieben. Also wenn Gott schreibt, kommt heraus aus mir, mein Volk, kommt heraus aus ihr, danke. Ihr seid aufmerksam, sehr schön. Also kommt heraus aus ihr, mein Volk, Ist es dann wichtig? Ist es wichtig? Ich würde sagen, es ist sehr wichtig. Das heißt, es lohnt sich zu schauen, was das bedeutet. Weil wir haben auch einen Vers gelesen, da heißt es im Vers 17,5, vielleicht wisst noch jemand, 17,5, hat jemand gerade zufällig, Alexander, wisst mal 17,5?
Weil ihre Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Hure und der Gräuel der Erde.
Genau. Das ist wichtig. Da steht ein Name und dieser Name ist ein Geheimnis. Diese Frau ist ein Geheimnis. Das heißt, Babylon ist nicht so einfach zu verstehen. Es geht also nicht darum, du liest es und sofort hast du alles kapiert. Es ist geheimnisvoll. Und weil es geheimnisvoll ist, heißt es, wir müssen auch ein bisschen schauen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen uns fragen, warum bringt der Herr am Ende von Offenbarung diese Kapitel? Und warum, wenn diese Kapitel zu Ende sind, ja, haben wir vor ein paar Wochen gesprochen oder anders formuliert, nachdem 17, 18 rum ist, das Gericht ist über dieses Babylon gesprochen und vollzogen, wie reagiert der Himmel? Wisst ihr das noch? In einer ganz besonderen Weise, Kapitel 19. Der Himmel beginnt,
ruft Halleluja.
Der ruft Halleluja.
Nicht nur einmal, ne?
Und zwar, wir können mal einen Vers lesen, Kapitel 19, 1. Das ist der Abschluss von 17, 18. Wie reagiert der Himmel? Ja, nicht doch.
Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja. Das Heil und die Heiligkeit und die Macht sind unseres Gottes.
Amen.
Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Und er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb. Und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht.
Okay, da kann ich auch noch drei lesen.
Und zum zweiten Mal sprachen sie Halleluja. Und der Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Und es geht noch weiter. Wir haben festgestellt vor ein paar Wochen, alle die da waren, es war erstaunlich, wie oft das Wort Halleluja im Neuen Testament vorkommt. Und Kai hat es gleich gewusst, gell? Weißt du noch, Kai, wie oft? Ah, das machst du besser. Viermal. Genau viermal kommt es vor im Neuen Testament und es kommt nur in Kapitel 19 vor. Nachdem diese Hure von Gott gerichtet ist, weiß der Himmel nichts anderes als zu loben und zu jauchzen. Viermal gibt es immer wieder dieses große Halleluja. Und das hat mich, als wir das damals gelesen haben, schon sehr beeindruckt, wie wichtig es Gott ist, dass das Gericht über diese Hure vollzogen wird. Und genauso wichtig ist es dem Herrn, dass wir nicht an diesem Gericht teilhaben. Er möchte nicht, dass wir unter dieses Gericht kommen. Und er tut alles, um uns zu helfen, hier klar zu sein. Wie kann man klar werden? Klar kann man nur werden, wenn man dieses Wort nimmt. Ohne dieses Wort gibt es keine Klarheit. Der Herr hat in einer Situation, wo ein paar Leute ihm eine Falle stellen wollten, hat er eine wunderbare Sache gesagt, die sehr wichtig ist. Das ist ein Vers in 22, 29 und zwar im Matthäus-Evangelium. Matthäus 22, Vers 29. Wenn es jemand hat, kann er mal lesen.
Matthäus Kapitel 21.
Aber Antwort ist nicht wahr. Ihr seid oben, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes.
Also der Vers finde ich eigentlich immer stark. Er ist sehr einfach, lässt sich auch, finde ich, gut merken. Und die Aussage ist sehr stark. Er sagt, ihr seid betrogen. Er sagt auch zu jemandem, der ein bisschen die Schrift kennt. Das waren ja Leute, die mit der Schrift argumentiert haben. Und dann sagt er, ihr seid betrogen, weil er die Schrift nicht kennt. Noch die Kraft Gottes. Wenn wir uns bewahren wollen vor diesem Babylon, das die Bibel, wo die Bibel zur Wand, wenn wir nicht drinbleiben wollen, wenn wir da rauskommen wollen, dann brauchen wir die Schrift Gottes. Ohne sein Wort haben wir keinen Weg. Ohne sein Wort sind wir betrogen. Weißt du, wenn du überlegst, welches Buch ist am meisten gedruckt worden? Welches Buch gibt es am meisten auf der Welt? Was ist die Best? Wie heißt das Bestseller? Was würdest du sagen? Was hast du gesagt?
Die Bibel.
Ah, okay, sehr gut. Aber das ist wirklich wahr. Das meistgedruckteste Buch ist die Bibel. Aber die Frage ist, wie viel lesen darin? Wie viele haben es im Regal stehen, aber wie viele lesen darin? Das ist schon mal, ich würde sagen, deutlich weniger. Ja? Also es gibt schon viele, die eine Bibel haben, aber von denen, die eine haben, gibt es noch doch nicht alle lesend, leider. Aber die Frage ist, selbst die sie lesen, verstehen sie sie? Ja? Selbst lesen reicht auch noch nicht aus. Und was machst du, wenn du liest mit diesen Versen? Lies sie einfach drüber. Als ich das erste Mal in meinem Leben die Bibel gelesen habe, habe ich schnell drüber gelesen. Ich war auch happy, Halleluja, am Ende. Sie ist ja gerichtet, ist alles gut. Und ich habe mir nicht die Frage gestellt, bin ich da drin oder nicht. Heute, ein paar Jahre später, muss ich sagen, diese Frage ist sehr wichtig. Sie ist sicher nicht wichtig ganz am Anfang. Am Anfang steht was anderes. Da steht am Anfang meines Lebens mit dem Herrn, da steht das Wort, tut Buße. Es gibt zwei wunderbare Aufforderungen, die Gott an uns Menschen stellt. Die erste Aufforderung gilt allen, die den Herrn nicht kennen. Die heißt, tut Buße. Wenn du den Herrn nicht kennst, der Herr wird sagen, tut Buße. Das heißt, wende dich. Wende dich hin zum Herrn. Der Herr hat seinen Dienst angefangen mit der Aufforderung, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Johannes der Täufer, sein Vorläufer, hat seinen Dienst begonnen mit, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und was sagt Petrus bei Pfingsten, wo sie ihn fragen, was müssen wir tun? Geh heraus aus dir, mein Volk, sagst du das? Er sagt, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen. Um gerettet zu werden, wir müssen Buße tun. Wir müssen, um ins Reich hineinzukommen, müssen wir uns wenden von allem anderen hin zu ihm. Das ist der Weg zur Errettung.
Ja.
Aber wenn wir gerettet sind, dann ist es sehr wichtig, wie wir unseren Weg laufen. Der Herr sagt, es ist nicht egal. Der Herr spricht diese Warnung hier in Offenbarung ja nicht zu Ungläubigen, sondern zu Gläubigen. Er sagt nämlich, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Mein Volk soll rauskommen. Was ist mit denen, die nicht sein Volk sind? Die dürfen drinbleiben, die sollen alle drinbleiben. Weil er ruft ja nur sein Volk, was will er jetzt schon mit rausgehen? Sein Volk möchte er herausholen. Herr Jesus. Und ich möchte heute Morgen gar nicht so in die Tiefe gehen. Ich möchte einfach nur ein Bewusstsein erwecken, dass es diese Bibelstellen gibt. Und dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, Herr, was meinst du damit? Was willst du mir damit sagen? Bin ich vielleicht drin? Sitze ich mittendrin und sage, gefällt es mir dort? Ja, das war, wir wissen ja, wir haben auch vor ein paar Wochen über Babel gesprochen, im Alten Testament. Im Alten Testament war es relativ einfach. Babel oder Babylon im Alten Testament war ein Land und eine Stadt. Und es lag 90 Kilometer etwa weg von Bagdad, im heutigen Irak. Das ging die Juden viel an, weil sie wurden nämlich in dieses Gebiet verschleppt. Und viele von ihnen, oder nicht mal so viele, kamen auch wieder heraus und sind wieder nach Jerusalem zurückgezogen. Und wir haben uns versucht zu sehen, hat es mit uns was zu tun? Diese Geschichte, dass sie gefangen geführt wurden nach Babylon, dass Gott sie wieder herausgeführt hat, hat es mit uns was zu tun? Die Frage haben wir uns gestellt und haben festgestellt, es hat mit uns was zu tun. Weil Gott benutzt dieses Bild, um auch heute uns damit was zu sagen.
Ja.
Und ein großer Beweis sind diese Verse in Offenbarung, weil der Herr greift wieder die Geschichte von Babylon auf. Und er warnt uns und ruft uns heraus.
Ja.
Und das ist eigentlich, möchte ich sagen, das, was auch in der Überschrift steht, was mir heute Morgen wichtig ist, dass wir einfach sehen, Gott will nicht, dass wir dort bleiben. Das ist eines. Und das nächste ist, das möchte ich auch noch betonen, es steht da, wir können an ihren Sünden mitschuldig werden. Gott will nicht nur, dass wir dort sind, er will es in erster Linie nicht, weil er wird diese Hure, dieses Babylon ja richten. Und Gott will nicht, dass wir mitgerichtet werden. Und als ich gestern darüber nachgedacht habe, was kann ich da für ein Bild nehmen, weißt du, wenn da steht, dass wir nicht mitschuldig werden, dann sind ja einige Ideen gekommen, wie immer, aber die beste Idee ist immer das Wort selber. Und dann habe ich so ein bisschen an den Eli denken müssen, den Eli und seine Söhne. Und vielleicht können wir einfach mal ein paar Verse lesen, das steht in 1. Samuel, Kapitel 2, das sind eigentlich 5 Verse, Kapitel 2, 12, 22 bis 25 und den Vers 29. Vielleicht können wir die einfach so mal hintereinander lesen. Also 1. Samuel 2, Vers 12, dann 22 bis 25 und dann den Vers 29, immer Kapitel 2. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und dann 22. Und Eli war sehr alt geworden. Und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten. Und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst traten. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten von dem ganzen Volk. Nicht doch meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des Herrn reden höre. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Und 29. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ihr für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergabe meines Volkes Israel. Ja, warum habe ich das gebracht? Du siehst ja auch eine Situation, die nicht gut ist. Du siehst, im Tempel haben sich Dinge eingeschlichen, die völlig gegen Gottes Wort waren. Gott war sehr erzürnt, dass die, die alles wussten, nämlich die Söhne Elis, waren die Priester, die für den Dienst im Hause Gottes zuständig waren. Und sie wussten, wie sie sich verhalten sollten, aber sie hatten keine Ehrfurcht vor Gott. Und sie waren, wie das Wort sagt, ruchlose Männer. Das war ihr Problem. Das Problem von Eli war, er war Hohepriester. Er war einer, der hat wirklich Gott geliebt. Er wollte den Dienst richtig machen und hat ihn sicher auch selber richtig gemacht. Aber er hat diesen Söhnen nicht gelehrt. Er war der Chef, er war der, der eigentlich die Aufsicht hatte. Aber die Söhne haben gehandelt, ohne auf ihn zu hören. Und am Ende kam das Gericht Gottes über die Söhne und auch über ihn. Obwohl er den Söhnen gewehrt hat, obwohl er nicht einverstanden war, obwohl er sie ermahnt hat, hat Gott ihm ganz klar gesagt, du, indem du so handelst, wehrst du deine Söhne mehr als ich. Das hat zu mir gesprochen, weil Gott will nicht, dass wir Anteil haben. Weißt, wenn du jemanden kennst, der jeden Tag in Häuser einbricht, und du gehst mit ihm spazieren und ermahnst ihn jedes Mal, er soll doch bitte nicht einbrechen. Ja. Und du gehst auch nicht mit rein, du stehst immer vor der Tür und wartest, bis er wieder rauskommt. Und die Polizei kommt eines Tages und verhaftet ihn dabei. Du wirst dann auch ins Gefängnis kommen. Du wirst auch ins Gefängnis kommen, weil du warst doch auch beteiligt. Obwohl du sie eingebrochen hast, aber du warst dabei. Und der Herr sagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Das ist die stärkste Ermutigung, die er machen kann. Und dann sagt er, damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Ich kann nur immer wieder sagen, lass, sei doch klug, sage ich zu mir. Steht's vor dem Spiegel und sagt, Wilfried, sei klug. Prüf nach, bleib nicht drin. Frag den Herrn, wo ist es, was du hier in Kapitel 17, 18 beschreibst? Lass mich doch nicht Anteil haben. Und dann heißt doch, wo habe ich es? 17? Aber jetzt bin ich wieder in Offenbarung 17, 5. Es ist ein Geheimnis. Babylon ist ein Geheimnis. Es ist nicht so leicht zu erkennen. Und ich werde heute Morgen auch nicht sagen, was Babylon ist, weil du musst es selber finden. Du musst dieses Geheimnis selber lüften, weil ein Geheimnis ist etwas Besonderes. Ein Geheimnis, wenn du ein Geheimnis nimmst, auf die Straße stehst und machst Du-Du, ist es dann noch ein Geheimnis? Danach ist es keins mehr. Vielleicht war es vorher eins, ja? Aber spätestens, wenn du es überall verkündet, es ist kein Geheimnis mehr. Und das Wort sagt hier, es ist ein Geheimnis. Es ist so, obwohl das Wort so klar redet, ist es trotzdem ein Geheimnis für jeden von uns. Bis der Herr es uns offenbart. Weißt? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch den Herrn fragen. Was nützt die Bibel im Schrank, wenn wir sie nicht lesen? Was dies nützt das Lesen des Wortes, wenn wir nicht zum Herrn kommen und sagen, was willst du mir damit sagen? Was nützt mir dieser Aufruf, kommt heraus aus ihr mein Volk, wenn ich mich nicht angesprochen fühle? Okay, ich gehöre nicht dazu. Super, ich bin ja nicht in Babel, kann mir nichts passieren. Erst wenn ich zum Herrn komme und ihn frage, was nützt mir der Ausruf, der Ruf, tu Buße, denn das Volk, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, wenn es mich nicht anspricht. Es nützt nur dann was, wenn ich dieses Wort auf mich beziehe. Wenn ich zum Herrn komme und frage, Herr, wer oder wo oder was ist Babel? Amen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir darüber klar werden oder sind. Und wenn wir sind, dass wir es bleiben. Es gibt noch viel darüber zu sagen, aber ich möchte nicht so lange heute machen. Wir haben hier einige Verse über dieses Babel gesprochen und wir haben gesehen, es ist sehr, oder wenn man mal die ganzen Verse liest, es ist sehr umfangreich. Es gibt viele interessante Dinge in Babel. Zum Beispiel, aber ich wirklich, dann höre ich auf, es hat zum Beispiel eine besondere Beschreibung, das heißt immer, wie wird es beschrieben? Als Hure, ja, aber davor sogar nur ein kleines Wörtle. Groß. Es ist groß. Wir lieben alle groß. Die Helden sind groß. In 1. Mose heißt es, gab nach der Sintflut gab es die Großen, die Riesen. Das waren die Helden der Vorzeit. Groß ist was Attraktives. Babel ist groß. Aber es ist ein Geheimnis. Gell? Also das heißt, nur groß allein reicht noch nicht aus. Oh, ist was groß, das muss Babel sein. Aber es ist ein Zeichen, es ist groß. Es gibt noch vieles. Aber, Amen. Vielleicht sagt ihr auch was drüber.